Daily. Morgen Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 2. August. Und das hier sind heute unsere Themen. Das neue Urheberrechtsdiensteanbietergesetz tritt in Kraft. Impfpflicht für die Mitarbeiter von Uber und Netflix. Ein neues Buch behauptet, dass Apple und Tesla angeblich fusionieren wollten. Scarlett Johansson verklagt Disney Plus. Und ein Domino-Roboter stellt einen Weltrekord auf und platziert 100.000 Dominosteine in nur 24 Stunden. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Enrico Melles von Project A Ventures. Ja, und wie des Öfteren schon haben wir auch heute über das Thema Quick-Commerce gesprochen. Aber so ein bisschen links und rechts, würde ich sagen. Denn zum einen gab es eine riesengroße Runde für GoPuff. Dort ist 1 Milliarde Dollar geflossen. Und es gab eine große Runde für Storebox und das ist ein Unternehmen, was sich quasi dem Quick-Commerce nähert als Infrastrukturanbieter. Zwei super Themen, aber wir haben auch links und rechts noch ziemlich viel gesprochen, also von daher recht ausführlich und hochinteressant, finde ich. Das dann gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Vorher kurz noch der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Bei uns ist Thomas Antonioli und er ist der CFO von Grover. Und da habt ihr ja auch mitbekommen, da gab es auch eine Riesenrunde. Primär Venture Debt, also eine Kreditlinie über insgesamt 1 Milliarde Dollar für ein Berliner Unternehmen, wirklich, glaube ich, etwas noch nie Dagewesenes. Streng genommen ist es eine Art Forderungsverkauf, also Asset-Backed Financing nennt sich das Modell. Ein hochinteressantes Gespräch. Wir haben zum einen über das Finanzierungsmodell gesprochen, über die Hintergründe der Runde, was das eigentlich genau bedeutet, was Grover auch mit dem Geld vorhat. Und wir haben natürlich auch über den ganzen Markt der zirkulären Wirtschaft, wenn man so möchte, gesprochen. Denn ihr wisst ja, Grover vermietet Geräte an Endkonsumenten, also Unterhaltungselektronik primär, hat eine ganze Reihe an spannenden Kooperationen, unter anderem mit Mediamarkt und Saturn und so weiter. Steckt sehr viel drin in dem Gespräch, deswegen haben wir etwas ausführlicher gesprochen. Deswegen gibt es auch nur einen Gesprächspartner heute Nachmittag. Aber ich, wie gerade schon gesagt, das Gespräch hat es in sich. Genug der Vorrede, wir gehen rein in die Nachrichten mit Anna Dressel und dann kommt auch sofort Enrico. Nur noch ganz kurz vorher die Verbraucherhinweise.
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Safdesk, der digitalen Buchhaltungssoftware. Die Gründer Fabian Silberer und Marco Reinbold hatten es sich zum Ziel gesetzt, Selbstständigen und Kleinunternehmern den Arbeitsalltag zu erleichtern. Als Söhne von Selbstständigen kennen sie das Problem der nervigen Buchhaltung und haben daher eine Plattform geschaffen, auf der Unternehmer ihre Finanzen stets im Blick haben und mit der die Buchhaltung einfach von der Hand geht. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.safdesk.de/startupinsider. Startup Insider Daily. Nachrichten.
But this outfit just wrinkles so easily, so I thought...
Just do it.
But my outfit...
It's the law!
Gesetz für Uploadfilter tritt in Kraft. Seit gestern ist das neue Urheberrechtsdiensteanbietergesetz URH-DAG in Kraft. Infolgedessen werden Upload-Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitter und TikTok für hochgeladene Inhalte stärker haften. Ausgenommen sind Schnipsel aus Video, Audio und Textmaterial für nicht kommerzielle Zwecke mit einer Länge von maximal 15 Sekunden, 160 Zeichen eines Textes sowie 125 Kilobyte je eines Fotos oder einer Grafik. Kritiker des umstrittenen Gesetzes sehen die Kunstfreiheit und die soziale Kommunikation gefährdet, während der Eco-Verband von einer unbefriedigenden Situation spricht, da die Kommission Unternehmen mit einer erheblichen Rechts- und Planungsunsicherheit allein lasse. Parallel hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 23 Mitgliedstaaten eingeleitet. Darunter Belgien, Frankreich, Italien, Österreich, Polen und Tschechien, da diese die Urheberrechtsrichtlinie noch nicht oder unzureichend in nationales Recht überführt haben. Deutschland ist von diesem Verfahren nicht betroffen.
You don't like what I have to offer. You can buy from someone else.
Wollten Apple und Tesla fusionieren? Wie nun bekannt wurde, befindet sich in dem für August angekündigten Buch Powerplay – Tesla, Elon Musk and the Bet of the Country des Wall Street Journal-Autors Tim Higgins eine amüsante Passage über eine angebliche Übernahme von Tesla durch Apple. Demzufolge soll es zu Gesprächen zwischen Apple-Chef Tim Cook und Tesla-CEO Elon Musk gekommen sein. Musk habe den Verkauf seines Unternehmens angeblich davon abhängig gemacht, dass er selbst auch den Chefposten des daraus entstehenden gemeinsamen Konzerns einnehmen werde. Dies habe Cook wiederum mit einem You quittiert. Elon Musk hat die entsprechende Passage aus dem Buch umgehend dementiert und warf Higgins vor, die Geschichte frei erfunden zu haben. Higgins wiederum reagierte auf Twitter und gab an, seine Geschichte beruhe auf Erzählungen von Personen, die dies angeblich von Musk selbst vernommen hätten.
I'm gonna be suing you.
Scarlett Johansson verklagt Disney. Weil der Blockbuster-Film Black Widow gleichzeitig im Kino und auf Disney Plus veröffentlicht wurde, verklagt die Schauspielerin Scarlett Johansson den Unterhaltungskonzern Disney. Black Widow ist ein Avengers-Spin-off und der erste Marvel-Film seit 2 Jahren. Johansson spielt darin die namensgebende Agentin, die sich mit einem russischen General anlegt. Wie das Wall Street Journal berichtet, beinhaltet der Vertrag zwischen Disney und Johansson nicht nur eine Garantie, dass Black Widow exklusiv im Kino erscheint. Entscheidend für Johansson dürfte die Tatsache sein, dass auch ihr finales Gehalt an den Erfolg des Films gekoppelt ist. Black Widow sollte ursprünglich bereits im Sommer 2020 in die Kinos kommen, wurde aber aufgrund der Covid-19-Pandemie auf diesen Juli verschoben. Disney reagiert mit Unverständnis und entgegnete in einer Stellungnahme, dass man sich an die Bedingungen von Johansons Vertrag gehalten habe, weshalb die Klage völlig unbegründet sei. Man finde es zudem schade und beunruhigend, weil Johansson mit ihrer Klage offensichtlich die, Zitat, schrecklichen und lang anhaltenden globalen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ignoriert.
I have vaccines when I can get them.
Uber und Netflix mit Impfpflicht. Nach Google und Facebook haben sich jetzt auch Uber und Netflix zum Thema Impfpflicht ihrer Mitarbeiter positioniert. Für die Beschäftigten des Fahrdienstes Uber gilt in den USA ab sofort eine Impfpflicht. Außerdem sind die Mitarbeiter angehalten, im Büro eine Maske zu tragen. Dies ist zurückzuführen auf den jüngsten Corona-Ausbruch im Unternehmen, bei dem ein Mitarbeiter Ubers an einer Vorstandssitzung teilgenommen und dabei mehrere Beschäftigte angesteckt hatte. Anschließend stellte sich heraus, dass er Corona-positiv war. Auch Netflix hatte sich dazu entschlossen, künftig eine Impfpflicht einzuführen. Dies gilt für die hauseigenen Produktionen und demzufolge auch an den Filmsets, an denen künftig nur Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Mitglieder der Filmcrews zugelassen werden, die zuvor eine Impfung gegen Covid-19 erhalten haben. Ausnahmen soll es nur in seltenen Fällen geben, so etwa, wenn einer Impfung religiöse, medizinische oder auch altersbedingte Faktoren entgegenstehen. Pinterest-Aktie stürzt ab. Die beliebte Fotosharing-Plattform Pinterest hat ihre Finanzergebnisse für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht. Obwohl das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 125% auf 613,21 Millionen US-Dollar steigern und damit die eigene Umsatzprognose übertreffen konnte, brach die Aktie nach Verkündung der Zahlen ein und verlor im nachbörslichen Handel zeitweise mehr als 17% ihres Werts. Der Grund hierfür liegt in der Zahl der monatlich aktiven Nutzer, die mindestens einmal im Monat auf der Plattform sind. Diese Zahl war binnen 3 Monaten um 9% von 478 auf 454 Millionen zurückgegangen. Im Vorquartal wuchs die Zahl der monatlich aktiven Nutzer noch um 30%. Der Tech-Investor und frühere Branchenanalyst Rich Greenfield merkte an, Pinterest habe vor allem Desktop-Nutzer verloren, die man ohnehin schwer monetarisieren könne, während es bei der lukrativeren Smartphone-App Zuwächse gebe. Amazon rechnet mit einstelligem Wachstum. Nach aus Sicht der Börsianer enttäuschenden Quartalszahlen bleibt auch die Umsatzprognose Amazons hinter den Erwartungen zurück. Nach einem Umsatzplus von 13% im abgelaufenen Quartal rechnet Amazon nach dem Rückenwind durch Corona für das laufende Quartal eher mit stagnierenden Handelsumsätzen im einstelligen Bereich und warnte die Anleger vor einem schwächeren Wachstum in den Sommermonaten. Man rechne mit einem Umsatz für das laufende 3. Quartal von nur noch um 10-16%. Dies liege primär am Wegfall der Corona-Beschränkungen in den vielen Ländern, den fortschreitenden globalen Impfkampagnen und natürlich dem wieder geöffneten Einzelhandel.
I want to talk to you.
China sucht Dialog mit US-Börsenaufsichtsbehörde. Die Wertpapieraufsicht der Volksrepublik China, CSRC, sucht den Dialog mit der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC. Hintergrund ist die Reaktion der SEC auf die regulatorischen Eingriffe der Behörden in China, wie unlängst beim Uber-Rivalen Didi, sowie zahlreichen Unternehmen im Nachhilfesegment. Die SEC hat infolge der Reaktionen neue Richtlinien aufgesetzt, wonach die Firmen die Risiken weiterer Maßnahmen der Regierung in Peking für Investoren offenlegen müssen. Die CSRC hat angekündigt, die Zusammenarbeit mit der US-Aufsichtsbehörde SEC verstärken zu wollen. Dieser Austausch solle auf Augenhöhe und in einem Geist gegenseitigen Respekts geschehen. Seit Jahresbeginn haben Firmen aus China mit Aktienemissionen über die Wall Street die Rekordsumme von 12,8 Milliarden Dollar bei Investoren eingesammelt.
Some men just want to watch the world burn.
Teslas neue Riesenbatterie steht in Flammen. Kurz nach der Fertigstellung des neuen Riesenakkus im australischen Bundesstaat Victoria sind zwei der verbauten Megapacks in Flammen aufgegangen. Die als Victorian Big Battery bezeichnete Anlage des Energieunternehmens Neoen soll mit 300 Megawatt Leistung und 450 Megawattstunden Kapazität bis zu einer 500.000 Haushalte über eine Stunde lang komplett mit Strom versorgen können. Bei den enthaltenen Megapacks handelt es sich um 15 Meter lange und 3 Meter hohe Lithium-Ionen-Batterien. Diese wiegen jeweils 13 Tonnen und stammen vom Mobilitätsanbieter Tesla. Die örtliche Feuerwehr erwartet nicht, dass sich das Feuer weiter ausbreiten wird.
Daily Fun Fact:
Weltrekord für einen Domino-Roboter. Die Welt der Roboter ist um eine Disziplin reicher. Der YouTuber Mark Rober hat mit einem Roboter Dominator einen Weltrekord aufgestellt. Sein Roboter ist auf das Aufbauen von Dominosteinen spezialisiert und hat es geschafft, 100.000 Dominosteine in 24 Stunden aufzubauen. Menschen hätten für die gleiche Leistung mindestens eine Woche gebraucht. Unterstützung erhielt Rober von zwei Studenten der Stanford University und einem Softwareentwickler. Auf YouTube findet man ein rund 15-minütiges YouTube-Video, in dem Rober die Herausforderungen während der 5-jährigen Entwicklungszeit erklärt. Neben einem Indoor-GPS, Kamera, Sensoren und omnidirektionalen Rädern waren auch 14.000 Zeilen Code sowie ein 3D-Drucker für spezielle Bauteile notwendig.
Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
Startup Insider Daily, der morgendliche Podcast und Newsletter der deutschen Startup-Szene. Wer sich für Startups interessiert, hört und liest Startup Insider. Alle weiteren Informationen auf www.startupinsider.de.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Der Kochboxenanbieter HelloFresh erweitert sein Sortiment in den USA und kündigt den Start von HelloFresh Market an. Dabei handelt es sich um einen Online-Shop, der Artikel des täglichen Bedarfs wie frische Produkte, Snacks, Desserts, Beilagen, Gewürzmischungen und Lebensmittel anbietet. Dieser Service ist in den Benelux-Ländern bereits aktiv und umfasst über 150 Zusatzartikel. Im Juni lag das Fahrzeugmodell 3 von Tesla auf Platz 2 bei den Neuzulassungen in Europa. Ein entsprechender Artikel von Bloomberg beruft sich auf Zahlen der Analysefirma J2 Dynamics, der zufolge insgesamt 25.697 Exemplare ausgeliefert wurden. Damit verkauft sich lediglich der populäre VW Golf besser als der Tesla Modell 3. Der langjährige Google-Manager Pedro Pina übernimmt die vakante Position des EMEA-Chefs bei YouTube und ist damit ab sofort für die Entwicklung in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika zuständig. Seine neue Funktion kommentiert er mit: "Ich glaube, wir haben gerade erst an der Oberfläche gekratzt, wenn es darum geht, welchen Beitrag YouTube für das Leben der Menschen und die gesamte Welt leisten kann. Das Potenzial hier in der Region ist grenzenlos." Skype for Business wird am 31. Juli 2021 eingestellt. Dies gab Microsoft offiziell bekannt. Stattdessen fokussiere man sich ausschließlich auf Teams, das als direkte Konkurrenz zu Slack entwickelt wurde und in den Office 365-Lizenzen kostenlos enthalten ist. Microsoft hatte Skype vor rund 10 Jahren vom damaligen Hersteller Skype Technologies für rund 8,5 Milliarden Dollar gekauft. Durch den Rückgang der Amazon-Aktie hat auch der rechnerische Wert des Vermögens von Jeff Bezos gelitten. Seine Anteile haben insgesamt rund 13,9 Milliarden Dollar an Wert verloren. Wie Forbes berichtet, fällt Bezos damit auf der Rangliste der reichsten Menschen auf Platz 2, hinter den französischen Luxusmagnaten Bernard Arnault. Dieser liegt mit seinem Vermögen von 192,9 Milliarden US-Dollar rund 500 Millionen US-Dollar vor Bezos. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 2. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Achtung, Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Enrico Melles von Project A. Präsentiert von
Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
Cool, ja, also ich freue mich total. Enrico Melles ist wieder bei uns und wir haben super coole Themen. Aber Enrico, ich sage erstmal Hallo.
Hi Jan, immer wieder sonntags bzw. montags.
Nee, tatsächlich, das muss man nochmal unterstreichen, Enrico. Ich finde es immer großartig. Du schlägst dir hier wirklich das Wochenende um die Ohren. Draußen scheint die Sonne und wir sitzen hier und sprechen über die Investments der letzten Tage. Das finde ich, also muss man erstmal sagen, Respekt davor.
Ja, danke. Ich rede mir einfach die ganze Zeit ein, dass das Wetter gar nicht so toll ist und dass ich eigentlich doch lieber drin bin.
Okay, ich dachte, du redest dir ein, dass es dir einfach richtig viel Spaß macht. Aber ich glaube, das macht uns beiden viel Spaß. Ne? Genau, muss man jetzt gar nicht irgendwie sich gegenseitig auf die Schultern klopfen. Das ist wirklich schon echt cool. Und wie gesagt, die Themen, komischerweise, wir sprechen immer über, ich glaube, immer wenn es um das Thema Quick-Commerce geht, dann haben wir auch das Glück, dass wir beide sprechen. Bevor wir da eintauchen, aber vielleicht, ich bin über euch gestolpert, weil es gab schon wieder eine große Runde bei einem Portfoliounternehmen von euch, das ich gar nicht kenne, ne?
Genau, ja, Dixer haben 105 Millionen Dollar einsammeln können. Im Lead waren da General Atlantic. Dixer ist eine Portfolio-Company von uns, in die wir Anfang 2018 investiert haben, wenn ich mich nicht irre. Genau, da ist jetzt General Atlantic eingestiegen. Das ist eine C-Runde, also die Company entwickelt sich wahnsinnig schnell. Erst letztes Jahr haben die von Notion die B-Runde gemacht und jetzt auch gerade einen Competitor, beziehungsweise eine andere Company übernommen, Levio. Also da die wachsen prächtig, nachdem sie jetzt 2015 gegründet wurden, eben in Kopenhagen. Mats Fuselius, der Gründer, macht einen super Job. Ich kann mal kurz erklären, was die machen vielleicht. Das liegt nämlich wahrscheinlich den anderen nicht so nahe. Es ist also eigentlich dieses Customer Engagement Software. Das Problem ist, die Lösung ist sozusagen, dass Customer Engagement bzw. Customer Support und Customer, also After Sales auch, meistens ja irgendwie in Silos stattfindet. Ne? Entweder du hast diese Chat-Apps oder du hast halt Ticketing und E-Mails oder du hast halt Callcenter, Customer Support, und das sind meistens Silos, die sorgen für Chaos, die kommunizieren nicht miteinander, und da treten halt dann so Probleme auf, wie zum Beispiel, was mir gerne mal passiert, ich hake irgendwie nach bei einer Bestellung, die irgendwie nicht ankommt, dann kriege ich ein Ticket, dann geht da irgendwas schief und zwei Wochen später, wenn die das irgendwie nochmal nachschicken, will ich ja nochmal nachhaken, muss aber nochmal ganz vorne anfangen zu erklären, was eigentlich das Problem war und was meine Bestellnummer war und so weiter. Und was Dixer macht, ist, dass die haben eine Software gebaut, die nennen das sozusagen Channel Neutral Customer Engagement Software, die eigentlich sozusagen Multi-Channel Experience erlaubt, ja, sodass du, egal ob jetzt via E-Mail oder Telefon oder eben Chat oder welchen Channel auch immer, sozusagen immer auch mit dem richtigen Customer Agent, Customer Service Agent gematcht wirst und sozusagen für dich eine seamless Experience entsteht als Kunden, was natürlich für die B2B-Customer von Dixer sehr, sehr spannendes Thema ist, weil das natürlich alles Retention-Treiber sind und Customer Satisfaction-Treiber, und dementsprechend verbindet eigentlich Dixer ist sozusagen das Bindeglied zwischen was es da alles gibt, ne? Also Zendesk, Salesforce und Facebook Messenger und Intercom und Aircall und Cisco und praktisch sozusagen das ganze Callcenter-Stack, und zog das zusammen, und die machen das sehr, sehr erfolgreich. Wir freuen uns natürlich sehr, dass die Company so schön wächst, und hoffen auch, dass das bei möglichst vielen Kunden in den nächsten Jahren ankommt, sodass Customer Service immer besser wird. Es ist nämlich hier und da immer noch scheußliches Thema, leider als Kunde bei irgendwas nachzuhaken.
Ja, ich wollte gerade fragen, also ich habe sehr oft schlechte Erfahrungen zum Beispiel mit den ganzen ehemaligen Staatskonzernen, ne? Also ich will sie jetzt gar nicht namentlich nennen, aber so die mittlerweile sehr große Player sind, wo man das Gefühl hat, boah, man verbringt echt die Hälfte der Zeit damit, irgendwie Leuten Dinge zu erklären, die dann einfach sagen, ich leite dich jetzt nochmal weiter. Wer ist denn die Zielgruppe und wie groß sind diese Unternehmen?
Also typischerweise sind das B2B-Customer aus verschiedenster Größe. Ne? Also das können SMEs sein, das können auch sehr, sehr große Kunden sein. Und auch geografisch sind die eigentlich relativ breit schon verteilt mittlerweile. Also das ist jetzt gar nicht mal irgendwie so stark fokussiert. Da kann Dixer eigentlich schon relativ breit verschiedenste Kunden bedienen sozusagen.
Und wäre das für Startups auch interessant?
Das ist auch für Startups interessant, klar. Am Ende des Tages hängt ja sozusagen der Preis des Produktes auch davon ab, wie viele Customer Service Agents da dann sitzen und wie viele Calls damit bedient werden oder E-Mails damit bedient werden müssen. Also de facto passt sich der Preis natürlich, wie eben oft bei SaaS-Modellen, natürlich auch der Größe des Kunden an.
Wie gesagt, eine 100 Millionen oder 105 Millionen Runde General Atlantic ist ja jetzt auch nicht irgendwer, also da man merkt, bei euch geht es weiterhin ganz gut ab, ja?
Ja, wir freuen uns. Aktuell ist, also der Markt ist natürlich auch sehr, sehr stark unterwegs. Das heißt, wir sind jetzt natürlich nicht die Einzigen, bei denen es super läuft, aber gerade ist schon sehr, sehr schön und wir freuen uns.
Und das bringt uns zu dem Thema, wo du mal gesagt hast, das war jetzt vielleicht ein bisschen, sag mal, eure, wie sagt man, Anti-Portfolio-Liste, ne? Das Thema Quick-Commerce, da seid ihr nicht so dabei. Nichtsdestotrotz haben wir beide großen Spaß, glaube ich, darüber zu sprechen, denn da gab es schon wieder eine große Runde.
Ja, also vielleicht bei dem Thema Anti-Portfolio, mittlerweile geht das so rauf und runter. Ich bin vielleicht einfach für meine persönliche Gesundheit und den Blutdruck ganz froh, dass wir da keine Bet gemacht haben, weil einfach noch nicht bewiesen ist, dass bei diesen ganzen Quick-Commerce-Themen die Unit Economics wirklich funktionieren. Ne? Also die Companies werden immer größer, aber irgendwie ein Stempel drunter gesetzt, dass das jetzt auf jeden Fall funktioniert, ist weiterhin noch nicht. Ich wünsche denen das natürlich trotzdem, auch wenn wir da jetzt als Project A jetzt keine Wette platziert haben. Aber ist natürlich noch nicht durch. Ja, aber GoPuff race fleißig weiter. Jetzt.
Ja, lass mich mal ganz kurz da nochmal einhaken, weil das ist total interessant. Genau. Ich habe einen Artikel auf The Information gelesen und da war in einem Absatz, weil GoPuff, über die wir jetzt gleich sprechen, die hatten totale Schwierigkeiten am Anfang Geld zu raisen. Und da ist die Konklusion, they proved every VC wrong. Ja, also ja. Ist total interessant, weil also die haben quasi schon so einen Haken dran gemacht, haben gesagt, das Modell erstmal ist irgendwie scheinbar schon durchgewunken. Haben wir beide unsere Zweifel, glaube ich, ne?
Ja, also jetzt kann man natürlich auch sagen, in anderen Märkten gelten die Regeln halt eben anders, ne? Also die Probleme, also Themen wie Mindestlohn oder generelle sozusagen der Preis von Lieferfahrern sozusagen oder Labor Law, ne? Wie lange darf man die beschäftigen am Stück, wie lange, was für Schichten dürfen die fahren, plus einfach sozusagen auch typische geografische Unterschiede, ne? Städte in den USA sind anders gebaut als Städte in Europa, also alle diese Themen können natürlich dazu führen, dass vielleicht GoPuff anders funktioniert, vielleicht auch besser oder schlechter funktioniert als die europäischen Player. Ob das jetzt tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob they proved all VCs wrong, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht reinschauen, aber könnte natürlich auch sein, ja. Die Bewertung ist auf jeden Fall hoch.
Die Bewertung ist hoch, ja, und also jetzt, das soll jetzt auch gar nicht so pessimistisch klingen. Wir beide haben ja schon gesagt, wir finden das Modell eigentlich super. Du bist ja sogar selbst treuer Kunde des Modells, ne?
Richtig.
Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Schlacht, die da gerade entfesselt ist, das ist vielleicht so das, wo wir eher ein Fragezeichen dran machen. Nicht jetzt das Modell an sich, wollten wir, glaube ich, gar nicht schlecht reden, ne?
Genau. Also man sieht das ja jetzt, GoPuff ist sozusagen der US-Vorreiter, aber auch hier in Europa Gorillas, Flink und so weiter. Es gibt wirklich, da ist wirklich enorme Konkurrenz in dem Geschäft. Und ja, genau, es bleibt hart. Auf allen, man sieht es ja, Voucherkampf und so weiter ist entfacht. Da gibt es schon ordentlich Konkurrenz, ja.
Und GoPuff, also jetzt hier eine Milliarde wieder eingesammelt. Hier steht, dass das Geld für die weitere Expansion unter anderem nach Europa genutzt wird. Das finde ich auch interessant, ne? Das heißt, da kommt jetzt wahrscheinlich der nächste Player, der sich jetzt nochmal einmischt. Also Stichwort Voucher und Coupons und sowas, ne?
Ja, also für uns Konsumenten ist natürlich super. Wir freuen uns, aber also für die jeweiligen Player bedeutet das schon jetzt sehr viel Geld einsammeln, um das halt eben möglichst am längsten auszuhalten. Ne? Am Ende ist das sozusagen, wer kann am längsten unter der Wasseroberfläche die Luft anhalten, finanziell gesprochen, und überlebt das dann am Ende.
Wobei also Konsumenten, da muss man vielleicht auch nochmal, es wird ja die ganze Zeit geschimpft, dass zu wenig Geld, großes Geld von europäischen VCs oder deutschen VCs hier im Markt ist, ne? Und viele rufen ja zum Beispiel nach dem amerikanischen und kanadischen Modell der Pensionsfonds. Und das wäre natürlich jetzt total faszinierend, wenn Pensionsfonds, also quasi die Nutzer sich dadurch quasi selbst refinanzieren, ihre Coupons, die dann bei so einem GoPuff oder Gorillas irgendwann irgendwie eingelöst werden. Weißt du, wenn das Geld quasi aus der eigenen Tasche in solche Modelle fließt, das könnte ja irgendwann so die Konsequenz sein.
Ja, also warum nicht? Also die Betrachtung finde ich interessant, ja.
Und ich habe mal verglichen, ich habe jetzt bei Gorillas vorhin mal durchgezählt, die sind in etwas über 150 Regionen unterwegs und GoPuff ist in 450 Regionen, sind jetzt mit rund 15 Milliarden Dollar bewertet. Kann man solche Brücken schlagen? Kann man dann sagen, okay, man guckt sich so Sachen wie Wachstum, Umsatz pro Nutzer und dann vielleicht eben die Region an und schon hat man eigentlich eine ungefähre Größenordnung für Gorillas?
Schwer zu sagen. Also ich würde sagen, so Pi mal Daumen sollte man solche Vergleiche natürlich schon ziehen. Jetzt, wie gesagt, ne, US-Player versus europäischer Player sollte man nicht immer ganz wie Äpfel und Äpfel vergleichen, sondern manchmal auch klassischer Fall von Äpfel und Birnen. Aber grundsätzlich ist das schon ein interessanter Vergleich, weil die Economics werden eben, also das Businessmodell ist ja das gleiche und man müsste jetzt davon ausgehen, da frappierende Unterschiede irgendwie in Unit Economics oder Geschäftsmodellmechanik oder sowas zu finden, dass da sozusagen eine andere Bewertung verlangt wird. Es ist natürlich die Frage, wie viel kann so eine Company auch wachsen, ne? Also die Bewertung ist ja, sind ja sozusagen Vorschusslorbeeren eigentlich. Und wahrscheinlich könnte man jetzt schon sagen, innerhalb der USA zu expandieren, ist wahrscheinlich leichter als innerhalb von Europa zu expandieren, einfach weil die Märkte dann, weil die Märkte so unterschiedlich sind. Allerdings bei dem Businessmodell, das versteht ja auch jeder Mensch sofort, ne? Also das heißt, da muss man jetzt nicht groß Customer Education in einem anderen Markt betreiben und irgendwie die Kultur knacken. Also ich glaube, in allen Märkten wird das gleich enthusiastisch aufgenommen vom Konsumenten.
Naja, zumal wir ja auch schon über die Konsolidierung gesprochen haben. Das heißt, der M&A-Markt geht ja auch da langsam los. Das kann also durchaus sein, dass der ein oder andere jetzt da eben auch zukauft, ne? Also jetzt hier so ein GoPuff ist vielleicht schon in der Größenordnung, wo die dann irgendwann mal auch ein Flink oder sowas übernehmen könnten, ne?
Könnten, ja. Ich meine, die Frage ist natürlich, ob das die Teams dann mitmachen, ne? Man könnte natürlich auch argumentieren, nee, irgendwie aktuell läuft es eigentlich bei uns super, wir werden auf jeden Fall noch viel, viel größer. Aber wie man ja gesehen hat bei einem Blog, also dem spanischen Player, manchmal macht es auch einfach Sinn, dann schnell zu sagen, okay, wir gießen uns jetzt eine andere Marke rein, die übernehmen unsere Warenlager und wir beschleunigen sozusagen darüber die Expansion.
Ja, ich hatte jetzt gerade den Daniel Wild hier von Mountain Alliance im Podcast und wir haben den Robinhood-Börsengang ein bisschen auseinandergenommen. Und der sagte, also man merkt momentan, dass die, VC-Welt in der Regel momentan die Unternehmen höher bewertet als dann der öffentliche Markt, ne? Das heißt, also man hat das gesehen bei Deliveroo, die an die Börse gegangen sind, jetzt eben dann bei Coinbase auch und dann auch Robinhood. Und das kann natürlich auch sein, dass man hinterher vielleicht auch, also das nicht endlos weitertreiben kann, diese Bewertungsschlacht, ne? Von einem, ich sag mal, Gorillas, Flink versus GoPuff und Getir und so. Also vielleicht muss man dann irgendwann auch an einen Punkt kommen, wo man sagt, man setzt sich mal zusammen.
Genau, also ich könnte es mir schon vorstellen. Ja, richtig. Also ich meine, das hängt natürlich einfach, wie gesagt, von den Fundamentals ab. Aktuell sind die Revenue Multiples wahrscheinlich einfach immer noch sehr, 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 sehr hoch. Und je näher man sozusagen an den Public Market Eintritt kommt, desto eher so, müssen die sozusagen theoretisch mal angepasst werden. Ja, gibt es auch Beispiele, wo das eben nicht der Fall ist, irgendwie Snowflake oder sowas, hat ja auch enorme Multiples. Aber grundsätzlich stimmt natürlich, der Markt, der Public Market am Ende wird diese Themen härter bewerten als aktuelle Private Markets, weil Private Markets aktuell natürlich auch davon getrieben sind, man muss sich ja als VC sozusagen auch in diese Runden einkaufen. Bei den besonders heißen Assets wird dann natürlich, ist sozusagen die Bewertung ein Element der Verhandlung und dementsprechend, wenn alle in das gleiche Asset wollen, haben natürlich die Gründer die Möglichkeit, die Bewertung ordentlich hochzuschrauben, ne? Weit weg von dem, was vielleicht irgendwie im Zusammenhang mit den Fundamentals der Company steht, ist dementsprechend also einfach Asset Price Inflation.
Und womit ich ja weiterhin nicht klarkomme, sind eben diese Bewertungen, weil also jetzt hier, ich habe nochmal geschaut, letzte verkündete Umsatzhöhe bei GoPuff war aus dem letzten Jahr 340 Millionen Dollar. Also Umsatz nicht, wir reden nicht über Gewinn. Ja. Und wenn dann jetzt irgendwie, also damals war es wahrscheinlich auch eine andere Bewertung, ich glaube 9 Milliarden oder sowas, aber das kriege ich nicht in meinen Kopf. Also wie man sich so teuren Umsatz und dann eben eigentlich eine verlustreiche Firma, die Firmen machen ja noch keinen Gewinn, ja, dann ins Portfolio legt.
Ja, genau. Also kann ich natürlich nur wiederholen, sind Vorschusslorbeeren und das muss man wirklich den Glauben haben, dass die Company da auch reinwächst.
Und vielleicht letzte aus diesem Information-Artikel, letzte Information noch, fand ich sehr spannend. Also GoPuff hat 5% im letzten Jahr seines Umsatzes durch den Verkauf von Werbeflächen erzielt. Das fand ich auch nochmal eine spannende Kennzahl. Die haben dann irgendwie von Facebook jemanden Seniores reingeholt, der das nochmal ausbauen soll. Also wahrscheinlich so perspektivisch so 10% eines Modells dieser Quick-Commerce-Unternehmen basiert dann eben auf der Säule Werbeflächen vielleicht, ne?
Mhm. Ja, sehr interessant. Ich meine natürlich, sobald man die Eyeballs hat, kann man diese Eyeballs eben auch lenken und da eben, da ja sozusagen Gorillas nicht selber der Hersteller sind, sondern eben Produkte von Lebensmittel- oder Hygieneartikelhersteller und so weiter, FMCG, verkaufen, ist das natürlich einfach ein relevanter Werbekanal. Das ist genauso wie ein Rewe eben mit deren, mit den Herstellern von Produkten eben verhandelt, wo die dann im Regal stehen, wie viel Shelf-Space man da kriegt, ob man da irgendwie ans Ende der Aisle nochmal so einen Pappaufsteller bekommt. Und so weiter. Also das ist, da wird der Supermarkt zur Werbefläche und genauso wie im klassischen funktioniert das eben, also wie sozusagen physikalischen Supermarkt funktioniert das eben auch bei Gorillas, wie es eben auch natürlich bei Flaschenpost und so weiter funktioniert oder eben Amazon. Hm?
Und apropos Shelf Space, das ist eigentlich eine gute Überleitung zum nächsten Thema, denn du hast nochmal was gesehen, wo du eigentlich gesagt hast, momentan fangen vielleicht die VCs schon an, eher in die, ja, ich weiß nicht, Schaufeln zu investieren, ne?
genau. Es gibt ja immer dieses Bild von, wenn man investieren möchte im Goldrausch, dann investiert man jetzt am besten nicht in den einzelnen Goldgräber, sondern in den Kerl, der die Schaufeln herstellt. Und wird von VCs immer natürlich gerne gesagt, weil da geht es dann so um, wir investieren lieber in die Infrastruktur für irgendwelche Paradigmenwechsel und so weiter, macht ja auch total Sinn. Und bei dem ganzen Quick-Commerce-Thema ist halt natürlich die Frage, woher kommen eigentlich diese Warehouse-Flächen? Ne? Wie stark umkämpft werden die eigentlich? Und inwiefern wird das irgendwann mal zu einer Bremse fürs Modell? Und Storebox haben jetzt gerade eine 50 Millionen Fundraise verkündet. Da ist natürlich ein großer Teil auch Debt mit dabei, ne, weil das natürlich einfach Flächen sind, die man mit nicht unbedingt mit Equity finanzieren sollte, ne, oder ausstatten sollte, sondern eben mit geliehenem Geld.
Oder auch Kautionen zum Beispiel wahrscheinlich, ne?
Richtig. Also, ne, und dann die Fläche einmal leer räumen, renovieren, Regale reinstellen und so weiter, das muss man jetzt nicht wirklich zwangsläufig vom Equity bezahlen, weil wenn man eben Verständnis darüber hat, wie man die nachher ausgelastet bekommt, dann ist das ja relativ absehbarer Revenue und auch Net Profit Strom, den man schon sozusagen auch mit Debt versorgen kann. Genau, und was die haben angefangen als Personal Storage Solution, also praktisch, wenn du jetzt irgendwie ein paar Bücher ausmisten willst und deine alten Schallplatten dann und die aber nicht wegschmeißen oder verkaufen willst, dann steckst du die eben in Karton und fährst dann halt in diese Personal Storage Warehouses, ne, gibt es in Deutschland ja auch verschiedenste Anbieter und Storebox hat da eben sich als weiterer platziert, aber halt so ein bisschen mit so einem dezentralisierteren Modell, digitaler App und eben auch einem Franchise-Modell. Ne? Also sprich, dass du als Mieter von einer Laden, von so einer Fläche halt eben auch sagen kannst, ich baue da jetzt eine Storebox rein und manage das. Und die haben jetzt ein bisschen gepivotet und fokussieren sich jetzt auch darauf, eben sozusagen Warehousing as a Service oder so Micro-Warehousing as a Service anzubieten für, wie sie selber sagen, eben Quick-Commerce-Player oder wahrscheinlich auch so Kunden wie Void hier und so weiter, die ja irgendwo auch ihre Roller lagern und aufladen müssen und so weiter. Also gibt es verschiedenste Use-Cases, warum ein dezentrales Micro-Warehouse in der Stadt sinnvoll wäre. Und das bieten die eben weiter dann Kunden an. Und finde ich insofern interessant, als dass man ja sieht, dadurch, dass jetzt irgendwie von Gorillas bis eben Rohlig / Knusper heißt ja die deutsche Marke, überall in Deutschland oder auch in Europa jetzt diese Warenlager aufmachen und überall nach Flächen suchen, Picknick und Rohlig eben nach sehr, sehr großen, Gorillas und die Q-Commerce-Anbieter eben nach deutlich kleineren, wird halt der Run sozusagen auf diese Flächen immer härter und die Preise gehen hoch, die sind immer schwieriger zu bekommen und das ist natürlich dann ein Skalierungsbottleneck für diese für diese Anbieter. Und wenn jetzt eine Company kommt und sagt, ich besetze die sozusagen alle schon mal und statte die aus, sozusagen, dass man da mehr oder weniger turnkey rein kann als Gorillas und sofort loslegen, dann ist das schon grundsätzlich mal eine interessante Proposition. Die Frage ist halt, was inwiefern ist man eigentlich ein Real Estate Broker sozusagen?
Man wollte ich dich gerade fragen, genau. Mhm.
Und inwiefern ist man ein Technologieunternehmen, was da sozusagen auch in irgendeiner Form Infrastruktur reinbaut, sodass diese Flächen eben auch sozusagen besser benutzbar sind, als Gorillas das selber könnte. Da habe ich noch so mal eine Fragezeichen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Passt aber so ganz gut zu diesem Trend, eben die Infrastruktur für Last-Mile-Delivery eigentlich aufzubauen. Da gibt es eine interessante Company, die heißen No-Yes oder Noise, glaube ich heißt, weil das nach einem, ich glaube, Mathematiker benannt ist. Und No-Yes Tech, die bauen sozusagen ein Shelving-System, ähnlich wie zum Beispiel auch Autostore das macht, eine sehr, sehr große Firma aus Norwegen. Das ist praktisch, das sieht aus wie so ein Rubik's Cube eigentlich, und da drin bewegen sich Boxen, die dann sozusagen die SKUs beinhalten, und die werden sozusagen nach vorne rotiert, wo dann nur noch der Picker das sozusagen rausnehmen muss, anstatt dass man da durchs Lager läuft, ermöglicht sozusagen viel mehr SKUs in kleine Flächen reinzupacken. Und könnte man sogar jetzt irgendwie in große Lager, in kleine Lager, sogar in fahrende Lager, ne? Also in großen Lastwagen könnte man sowas auch reinpacken. Und das Team ist sehr, sehr stark. Wir finden die auch sehr, sehr interessant. Und das ist zum Beispiel so ein Case, da glaube ich, ist die Technologie zumindest stark differenziert und zumindest mal auch jetzt nicht so leicht zu kopieren. Einfach jetzt Flächen betreiben, da weiß ich noch nicht genau, wie sophisticated da sozusagen die Technologie ist oder sein muss, um da einen großen Player für zu bauen.
Ja, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer mal als Hörtipp. Es gab gerade, glaube ich, Freitag oder so ist da rausgekommen, einen Podcast mit bei Kapital mit der Hanna Schwer. Die war ehemals bei, ich glaube, Business Insider und ist jetzt eben mal ein paar Tage lang mitgefahren bei einem Gorillas-Fahrer und hat davon berichtet. Das war eigentlich ganz spannend. Und da, weil jetzt komme ich eben auf deine rollierenden Boxen, da finde ich, war erschreckend fast zu hören, wie dann doch letztendlich primitiv oder non-tech diese Lager gebaut sind. Ne? Dann man rennt da als Picker, so habe ich es verstanden, durchs Lager, ganz normal wie durch einen Supermarkt, nur halt eben in Höchstgeschwindigkeit, packt sich seine Sachen ein. Also da ist überhaupt keine technische Komponente dabei. Und das, finde ich, klingt noch nicht nach einem skalierbaren, technologisch innovativen Konzept.
Genau, also ne, ob das skalierbar ist, das wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form schon, aber ist das jetzt besonders effizient oder könnte man das besser regeln und sind dann auch vielleicht Fehlerquoten niedriger? Weil also ab und zu kommt natürlich schon mal irgendwie das falsche Produkt in der Tüte dann an, ne, in der Hektik. Wie wichtig sind solche Probleme und sozusagen wie teuer darf es sein, diese Probleme zu lösen für Player wie Gorillas und Co.? Und das ist natürlich das ist eine relevante Frage. Was ich an der Technologie wie Neues zum Beispiel natürlich sehr, sehr interessant finde, ist, dass man einfach mehr SKUs auch in kleineren Raum bekommt, ne? Weil du hast halt einfach mehr Fläche verfügbar, weil du eben keine Gänge brauchst und so weiter, wo Leute durchlaufen müssen. Das heißt, auch sozusagen der ganze Blick auf welche Real Estate-Flächen sind für mich eigentlich überhaupt passend, ändert sich ja sofort. Ne? Vorausgesetzt, natürlich, das funktioniert alles so weiter und die können das zu einem passenden Preis auch anbieten oder vielleicht sogar as a Service, ne? Also stark sozusagen selber finanziert mit Debt diese Shelving-Systeme vermieten. Alles natürlich mit Fragezeichen versehen, aber dann, glaube ich, ist das schon ein relevanter Wettbewerbsvorteil, dann als Company damit zu arbeiten, und die anderen Companies, die es dann nicht machen, verlieren dann wahrscheinlich auch über Zeit in diesem Wettbewerb. Das heißt, da werden dann alle reingezwungen, sozusagen so eine Technologie auch zu nutzen.
Ja, genau. Also mit nicht skalierbar meine ich auch, weil natürlich die Grundfläche von solchen Läden oder von diesen Lagern immer unterschiedlich ist. Das heißt, wenn da keine Technologie drin ist, dann musst du dich halt, also dann, wenn du das eine Lager kennst, kennst du nicht automatisch das nächste, so wie auch jeder Supermarkt. Der eine läuft links rum, der andere rechts rum. Das meine ich mit nicht ganz skalierbar.
Mhm. Aber ja, okay, verstanden.
Du hattest beim letzten Mal ja gesagt, da hast du ja gesagt, wer Kühlschränke hat, kann sich gerade eine goldene Nase verdienen, ne? Weil das ein Engpass ist. Dann wissen wir schon, Fahrer ist ein Engpass. Und jetzt höre ich raus, ist Storage-Raum möglicherweise auch nochmal so ein Bottleneck, dem dann jetzt eben so eine Storebox vielleicht begegnet, ja?
Genau, also ich glaube, dass das Modell Groceries oder eigentlich jegliche Form von Produkt eben auszuliefern, dass die dass die sozusagen alle, dass sie verschiedene Problemchen haben, ne, von eben den Fahrern bis zu der Fläche selber, und dass Companies, die diese Probleme lösen können und, glaube ich, auch versatil genug lösen können, dass sie nicht nur für den einen Typen Kunden interessant sind, sondern theoretisch auch für eine Company, die jetzt, sagen wir mal, Mode ausliefert, ja, oder andere Typen Produkte, dass man damit, glaube ich, aktuell im richtigen Markt unterwegs ist.
Du, jetzt haben wir mit Blick auf die Uhr, jetzt haben wir schon relativ ausführlich gesprochen. Also es sind auch wieder tolle Themen gewesen. Ich wollte dich nur noch einmal kurz fragen zum Schluss. Jetzt ist ja gerade auch, wie gesagt, Robinhood an die Börse gegangen. Habt ihr da drauf geguckt, sagen wir mit dem Blick, ihr seid ja eben, also Trade Republic momentan, glaube ich, noch Deutschlands wertvollstes Startup, wenn ich es richtig weiß. Ne? Also man munkelt, N26 ist in der Vorbereitung von der großen Runde, aber ich glaube, momentan ist Trade Republic da Pole Position.
Solange noch gemunkelt wird, freuen wir uns, dass Trade Republic da die Nummer 1 ist.
Ja, vielleicht hast du auch schon neuere Neuigkeiten oder Insider-News, aber also mein Wissensstand ist der, ja. Und habt ihr bei Robinhood da irgendwie hingeguckt und die Luft angehalten, und wie kam das bei euch an?
Ja, also auf jeden Fall ist das natürlich extrem relevant, wie sozusagen Robinhood da an die Börse kommt und wie das angenommen wird. Ich glaube, ich war jetzt auch, ich hatte schon das ein oder andere Fragezeichen, warum der Kurs jetzt mehr oder weniger underperformed hat oder zumindest schlechter performt hat, als das viele Leute vielleicht auch gedacht haben. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich sozusagen die Orakelfähigkeiten besitze, da wirklich zu sagen, woran es jetzt liegt und gelegen hat und wie es sich weiterentwickelt. Aber war natürlich jetzt schon erstmal ein Dämpfer, glaube ich, für Robinhood, dass der Kurs so abgefallen ist am ersten Trading Day. Und
unterer Handelsspanne schon, ne?
Also genau. Und woran wird es gelegen haben? Ich könnte mir natürlich vorstellen, Robinhood hat ja sozusagen im Alignment mit ihrer Mission eben jedem Zugang zu diesen Märkten zu ermöglichen, einen großen Teil von dem IPO-Bucket sozusagen auch für Retail-Investoren sozusagen offen gelassen. Könnte natürlich sein, dass das sozusagen die Luft rausgenommen hat aus dem sozusagen unbedienten Nachfrage von Retail-Investoren, die vielleicht, wenn sie keinen Zugang gehabt hätten, sofort bei Start des Tradings irgendwie Nachfrage erzeugt hätten und den Preis getrieben. Kann ich ehrlich gesagt aber nicht sagen, ob das jetzt wirklich auch, ob das Retail-Interesse an Robinhood so groß sei, dass das eben einen Kurs überhaupt so schnell, so stark beeinflussen kann. Kann auch daran liegen, dass die, da gab es irgendwelche Warnungen, die auch geäußert wurden, von wegen, das Trading-Volumen würde zurückgehen oder zumindest irgendwie jetzt nicht weiter wachsen bei Robinhood, hatte ich zumindest gelesen. Könnten jetzt verschiedene Themen sein, vielleicht war es auch die ganze Kontroverse, die jetzt vorher passiert ist, aber von Trade Republic Perspektive schauen wir uns das natürlich sehr, sehr genau an, weil das ist halt der US-Competitor, der relevanteste, ne? Und ich würde jetzt mal sagen, sozusagen Trade Republic ist der relevanteste Player aktuell in Europa. Natürlich jetzt nicht ganz unbiased, da ich das sage. Aber klar, für uns ist natürlich die Frage, wann wird Trade Republic genauso groß? Können die noch größer werden? Welche nächsten Schritte macht Robinhood und welche nächsten Schritte machen die anderen Player in dem Markt? Das ist ja jetzt auch schon, da ist ja auch schon viel Bewegung.
Aber man geht jetzt nicht hin und sagt, aha, jetzt haben wir hier zum ersten Mal quasi eine von der Öffentlichkeit abgehakte oder genehmigte Kundenbewertung. Das wäre ja zum Beispiel so eine Kennziffer, die jetzt da rausgekommen sein könnte. Ne? Ich glaube, der Kunde, ich habe es jetzt, glaube ich, so ganz grob mit $1,500 pro Kunde, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das ist jetzt nichts, wo ihr hingeht und sagt, oh, jetzt müssen wir vielleicht dann eben einen Trade Republic anders bewerten oder
Nee. Also das sind ja schon noch zwei Companies in wirklich anderen Stadien der Entwicklung. Deswegen würde ich da jetzt nicht direkt den AB-Vergleich so nicht ziehen.
Und du, dann habe ich jetzt trotzdem noch zwei, also wie gesagt, mit Blick auf die Uhr, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer halten noch durch. Zum einen kamen ja Zahlen von Amazon und die haben auch ein bisschen geschwächelt. Da ist das E-Commerce-Wachstum oder der Onlinehandel generell nur bei 13% im Vergleich zu vorher immer so rund 40% gewesen. Hat das denn auf Bewertung von Startups, also guckt ihr euch sowas an und diskutiert dann vielleicht, ich kenne jetzt VCs nicht von innen, geht man dann auch hin und sagt, oh, wir müssen mal gucken, der Onlinehandel generell ist irgendwie anders zu bewerten als vorher?
schaut man, muss man eben schauen, ne, welche Themen man sich anschaut. Also wenn ich jetzt ein E-Commerce-Thema betrachten würde und ich hätte das Gefühl, da passiert strukturell oder systemisch irgendwas, weswegen sozusagen das Wachstum des Online-Segments irgendwie, naja, zumindest irgendwie oder Stabilität erreicht und nicht mehr weiter wächst, dann müsste ich natürlich schon drüber nachdenken, wie bewerte ich ein Startup in dem Bereich. Klar, also das hat Einfluss, das hat jetzt aber keinen universellen Einfluss, ne? Also das ist dann auf klassischer, also da muss man wirklich Case by Case denken.
Und dann die letzte Sache, das ist jetzt eher deine persönliche Meinung, auch nur wenn du es beantworten möchtest, denn es gab von dem, ich glaube Raoul Rossmann heißt der, das ist der quasi Geschäftsführer und Inhaber der Drogeriekette Rossmann, der hat jetzt eine Sondersteuer für Onlinehändler gefordert, weil er gesagt hat, ansonsten bluten die Innenstädte aus. Ist das ein Thema? Also wie siehst du diese Schlacht? Ich war da so ein bisschen erstaunt, dass so ein Vorschluss, das klang für mich so nach irgendwie Sommerloch, aber weiß nicht, wie du so einer Sache gegenüberstehst.
Also politisch äußern möchte ich mich im Namen von Project A natürlich nicht, aber so meine persönliche Meinung ist, eine zusätzliche Steuer, also jede Form von Überregulierung halte ich, könnte schon in irgendeiner Form zu Problemen führen. Ich stünde dem jetzt skeptisch gegenüber, würde jetzt aber auch nicht sagen kategorisch klares Nein oder kategorisch klares Ja, sondern ich würde dem einfach skeptisch gegenüberstehen, weil ich glaube, dass bisher Regulierung in vielen Fällen eher zum Gegenteil geführt hat von dem, was man eigentlich erreichen möchte. Und besonders in Deutschland ist das jetzt viel passiert, aber weiter aus dem Fenster lehnen tue ich mich da jetzt nicht.
Nee, war jetzt auch, damit habe ich dich jetzt kalt erwischt und auch überfordert vielleicht, aber oder überfallen, aber ich habe gerade überlegt, vielleicht frage ich einfach mal jeden meiner Gäste, weil ich finde das eine sehr spannende, weil ich glaube, jeder von uns mag die Innenstädte, ne, aber zeitgleich jeder von uns, der in der Szene drin ist, weiß natürlich auch, da wird sich was verändern und ob man das eben, er spricht hier glaube ich von 5 € pro Bestellung, die man da irgendwie als Sonderabgabe braucht beim Online-Bestellen, ob das dann hinterher Weg ist oder ob das halt nicht sehr, sehr kurz gedacht ist, weiß ich nicht, ne?
Ich weiß jetzt nicht, wie weit dieser Vorschlag noch komplexer ist als einfach nur pauschale 5 €. Aber die Frage ist auch vielleicht, wofür liebt man seine Innenstädte? Ne? Ich liebe meine Innenstädte bestimmt nicht, weil ich mir den Kram, den ich sonst bei Amazon bestelle, jetzt da zu Fuß kaufen muss. Ne? Also daran liegt es jetzt nicht, sondern der Grund, warum ich gerne in die Innenstadt gehe, ist, weil es da nette Cafés gibt oder Orte zum Essen oder eine gute Kneipe, wo ich meine Freunde treffe. Und ich meine, aus der Perspektive Rossmann kann ich es natürlich verstehen, aber mein Leben zentriert sich nicht physikalisch einkaufen, sondern physikalisch eben andere Dinge machen.
Total. Und Drogerieketten gerade, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Aber vielleicht, wir fragen die auch mal an, vielleicht hat der Lust, sich zu äußern. Cool, du Enrico, wie gesagt, wir sind schon weit über die Zeit. Ich wollte das nur noch hinten dranhängen, weil mich das am Wochenende so ein bisschen beschäftigt hat. Sehr, sehr cool, was du alles mitgebracht hast und ich finde, es war wieder ein super schöner Ritt. Ja, also danke für deine Zeit.
Super, Jan, immer wieder gerne und dann bis zum nächsten Mal.
Dieser Beitrag wurde präsentiert von
Beiten Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war's für heute Vormittag. Ja, vielen Dank, Enrico. War hochinteressant, muss ich sagen. Und damit nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Um 14 Uhr geht's weiter. Dann ist Thomas Antonioli bei uns, CFO von Grover. Und wie gesagt, da gab's $1 Milliarde als Kreditlinie für das Unternehmen, das Unterhaltungselektronik vermietet an Endkonsumenten und natürlich gerade große Wachstumsambitionen hat, tolle Zahlen vorgelegt hat. Also ein großartiges Gespräch. Ich kann's jetzt schon versprechen. Würde mich freuen, wenn wir uns nachher wiederhören. Ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen, je nachdem. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von
Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safdesk.de.